Wenn wir uns hier zusammen einfinden, dann haben wir eine große Erwartung. Wir wollen, dass Gott heute zu uns redet. Ich will Sie grüßen mit dem Wort, heute, so ihr seine Stimme hört. So verstockt eure Herzen nicht. Wir wollen miteinander ein Lied zum Lobe Gottes singen. Lobe den Herrn, alle, die ihn ehren. 347, die Verse 1 bis 3 und dann 6, 7 und 8. Beten. Du, unser himmlischer Vater, wir müssen dir unseren Dank sagen für so viel Güte, die du uns schenkst. Wir sind umgeben von deiner treuen Fürsorge. Du hast uns bis zu diesem Tag wunderbar hindurchgeführt, auch durch mancherlei Engpässe und Not und Gefahr. Und du gibst uns auch an diesem Tag alles, was wir brauchen. Du versorgst uns mit der Lebenskraft, mit der nötigen Gesundheit, auch wenn sie angegriffen ist. Wir nehmen doch alles aus deiner gütigen und lieben Hand. Und wir wollen an diesem Morgen noch viel mehr begreifen von deinem Reden. Was du uns sagst, du möchtest unser Leben verändern. Du möchtest hineingreifen in unsere Entscheidungen. Du willst unser Leben durchdringen und heiligen. Vergib uns, lieber Herr, wo wir uns gesperrt haben gegen dein Wort, wo wir dir ungehorsam waren, wo uns dein Reden so unwichtig war. Dann nimm du heute alle Hindernisse hinweg und schaffe das, dass du unseren Willen treiben kannst, dass du unser Herz veränderst und neu machst, so dass wir gerne deine Gebote halten und nach deinem Wort handeln und danach tun. Wir dürfen dir jetzt in der Stille all das sagen, was uns bedrängt. Wir beten in der Stille. Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es neu uns schafft, Kranke macht genesen. Jesu, dein allmächtig Wort fahr in uns zu wirken fort, bis wir ganz genesen. Amen. Jetzt freuen wir uns, die Posaunen blasen eine Komposition zu dem schönen Lied von Schnitter. Du bist unsere Zuversicht. Du bist unsere Stärke. Wir lesen aus Jeremia 23. Jeremia 23, da beschäftigt sich der Prophet Jeremia mit dem Reden der Frommen, so viele, die sich anmaßen, über Gott und von Gott und in seinem Auftrag zu reden. Und da macht Gott einen ganz großen Unterschied zwischen frommem Menschenwort und seinem ewigen, unverbrüchlichen Wort. Von Vers 23 bis 29. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass ich jemanden so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. In der reformierten Kirche Frankreichs ist es ganz früh schon in der Reformation der Hugenotten so gewesen, dass sie die Psalmen des Alten Testaments vertont haben. Einige haben auch in unsere deutschen Gesangbücher Eingang gefunden. Wir singen jetzt den Psalm 100, in unserem Gesangbuch ist das die Nummer 187 und wir singen alle 7 Verse. Nun jauchzt dem Herrn alle Welt. Aus dem Hebräerbrief im 4. Kapitel ist unser Predigtext, es sind nur 2 Verse, dort im 4. Kapitel Vers 12 und 13. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm, vor dem ewigen Gott, verborgen, sondern es ist alles bloß, das heißt nackt und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Also, jetzt läuft ja gerade das Jahr mit der Bibel. Es ist erfreulich, wie das hält, was es verspricht. Überall, in Zeitschriften und Zeitungen, sogar in manchen Fernsehprogrammen, wird man jetzt an die Bibel erinnert. Das war ja so ein kleiner Werbegag, dass man sich das vorgestellt hat, dass zu Wasser, zu Lande und in der Luft, so hieß es bei den Planern, überall wieder die Bibel in den Mittelpunkt des Interesses gerückt wird. Da fährt irgendein Bus durch die Orte und weist auf die Bibel hin, oder Stewardessen, die teilen einem das Bibelwort oder ein Bibelmagazin aus, oder in der Eisenbahn fährt ein Sonderwagen mit, wo man eine Bibelausstellung bewundern kann. Wenn das alles ist, dann wäre es umsonst. Denn die, ja wahrscheinlich nicht die meisten Menschen, alle Menschen hier bei uns, die kennen ja die Bibel. Das Problem liegt ja ganz anders. Die Leute wissen mit der Bibel nichts mehr anzufangen. Sie haben doch auch schon die Bibel gelangweilt auf die Seite gelegt. Und Sie wissen, wie heute die klugen Akademiker sagen, Bibel, das ist doch nichts für meinen Geist, für meine große Intelligenz. Was fange ich damit an? Oder die tüchtigen Karrierefrauen, die sagen, ich habe Wichtigeres zu tun, aber die Bibel, was hat das für mich für eine Bedeutung? Wo doch bei uns schon 13- und 14-jährige junge Burschen und Mädchen die Bibel nach ihrer Konfirmandenzeit wegräumen und sagen, nee, das ist nichts für mich. Die Bibel wirklich für uns etwas? Brauchen wir sie? Ist das nicht ein Buch längst vergangen? Und dann weist ja einer schnell drauf hin und sagt, die Bibel, also die ist ganz anders als unsere Zeit. Wir haben heute ganz andere Meinungen. Unsere Lebensregeln, die haben wir uns ganz anders selbst zurechtgelegt. Wir haben heute unsere Überzeugungen, die auch nicht mehr aus der Bibel genommen sind. Gucken Sie sich mal um. Wer von den Menschen heute will sich noch vom Wort Gottes leiten lassen? Und dann kann man die verstehen, die sagen, ja, die Bibel, die müsste in unserer Zeit eben umgeschrieben werden, neu geschrieben werden. Nach unserem Verständnis, nach unserem Kopf, nach unserer Meinung, nach unseren Gedanken. Achten Sie mal drauf, die großen Leute, die heute auch immer wieder im Fernsehen vorkommen als die modernen Übersetzer des christlichen Glaubens, das sind ja Leute, die die wesentlichen Kernpunkte des Glaubens schon längst umfunktioniert haben. Und sie haben einen Bedeutungsinhalt daraus gemacht, so wie es der moderne Mensch verstehen kann. Und alle sagen, das leuchtet mir ein, was der verkündet. Das ist eine reduzierte Botschaft, ein verkürztes Evangelium. Ist das nicht so nötig? Es ist ja merkwürdig. Die Bibel, die redet. Und wenn sie anfängt zu reden, dann auf einmal wirft sie alles, was wir bisher wussten, über den Haufen. Und das stimmt ja tatsächlich, dass unsere Zeitmeinung, unser Verständnis, unsere Gedanken der Bibel oft ganz konträr entgegengesetzt sind. Aber dann macht's die Bibel so, dass unser Denken wieder umgestülpt wird. Und umgedreht wird, wir auf einmal merken, ja, unsere Zeit, die ist ja ganz dem Wort Gottes entfremdet. Wir müssen wieder vom Wort Gottes her denken, vom Wort Gottes her planen. Die Bibel ist der Mittelpunkt. Und wenn Gott redet in seinem Wort, dann tut er das immer so, dass er uns zuerst einmal wieder die Mitte zeigt. Da ist der ewige und heilige Gott, der redet in seinem Wort. Man mag ja immer wieder denken, und wer von uns hat das auch nicht schon einmal gedacht, die Bibel, das ist eben der Niederschlag der religiösen und frommen Denkungsweise damals vor 2.000, 3.000 Jahren, was die ersten Christen gedacht und gemeint haben, oder damals, wie das Volk des alten Bundes in Israel ihre Psalmen niederschrieb, ist das eben nicht nur ein Dokument der Religionsgeschichte. Und Sie haben es doch erlebt, wie plötzlich ein Wort der Bibel zum Wort Gottes wird. Und Sie spüren, Gott ist mir auf den Fersen. Er verfolgt mich, er spricht zu mir und ich stehe mit meinem Leben vor dem heiligen Gott. Ich will es mal vergleichen mit einem kleinen Erlebnis, das ich als Bub hatte. Das war gleich nach dem Krieg. Ich hatte meinen Vater besucht, das war dort oben in der Lenzhalde. Die Häuser waren alle noch vom Krieg her ziemlich demoliert. Und mein Vater war an seinem Schreibtisch in seinen Akten vertieft. Und ich habe mir dann gesucht, wo ich mich ein wenig unterhalten kann. Und da fand ich ein interessantes Spielzeug. Da hingen aus der Wand so zwei Drähtchen heraus. Die Wand war rissig und ich habe mit diesen Drähtchen gespielt. Die waren so schön, mit denen hat man biegen können. Und wie ich die zwei Drähtchen aneinander hob, da gab's plötzlich einen Lichtblitz, einen Knall. Ich bin auf den Boden geflogen. Deshalb bin ich kein Elektriker geworden. Ich habe einen Schock gekriegt für mein ganzes Leben. Da ist ja Strom drin in diesen kleinen Drähtchen. So geht's ja dem Bibelleser. Man nimmt die Bibel in der Hand. Man weiß ja, in Möhringen droben, da ist sie gedruckt worden. Man kann die Maschinen besichtigen. Ist doch ein Menschenwerk, so eine Bibel. Und dann plötzlich nimmt man dieses schlichte Buch in die Hand und liest oder hört irgendwo zu, wo dieses Wort ausgelegt wird in einem Hauskreis. Und plötzlich fährt es einem unter die Haut. Und dann spürt man, da ist Energie und Kraft dahinter und nicht bloß ein Stromschlag ist das, sondern der heilige Gott ist da. Man steht plötzlich zwischen Zeit und Ewigkeit. Man fühlt sich herausgehoben. Man sieht alles in einem ganz neuen Licht und von dieser Begegnung her mit dem heiligen, ewigen Gott sieht man auch sein Leben ganz neu. Und jetzt ist wichtig, dass wir die Bibel richtig verstehen, was uns Gott da sagen will. Mein erster Punkt, man kann dieses Wort nicht umbiegen oder verdrehen. Man kann dieses Wort nicht umbiegen oder verdrehen. Doch, man kann es. In jeder Generation haben es die Christen immer fertiggebracht, durch 2000 Jahre hinweg, das Wort Gottes umzudeuten und umzubiegen. Es fing schon in der ersten Christenheit an, dass die Menschen dem Wort Gottes ihre Gedanken und ihre Meinungen untergeschoben haben. Dann kam die große Philosophiebewegung der Gnosis. Und dann wurde auf einmal das Kreuz Jesu verleugnet. Dann kam eine andere Bewegung, die hat plötzlich das Alte Testament ausgegliedert. Dann ging das auf einmal weiter, dass die großen Kirchenführer sagten, das einfache Volk kann die Bibel nicht mehr verstehen. Das lässt man am besten in der Hand der Theologen. Und dann nahm die Kirche die Bibel unter ihre Vormundschaft und hat gesagt, nur wir können die Bibel richtig auslegen. Und dann passiert es plötzlich, dass ein schlichter Priester in Prag, Johann Hus, nur Abschnitte aus dem Lukas-Evangelium auslegt. Und das ganze tschechische Volk wird von einer Revolution gepackt. Und begreift plötzlich, der heilige Gott redet in seinem Wort. Menschen versuchten es umzudeuten und zu verdrehen. Und plötzlich war es das schlichte Bibelwort, so wie es da steht. Gottes Wort. Wir wissen, die Reformation. Der kleine, unbekannte Mönch von Wittenberg, der nichts weiter hat als das Wort der Bibel, und er steht gegen die Mächtigen, den Kaiser und den Papst und die Herrscher damals, nur mit dem Wort der Bibel. Und Gott redet durch dieses Wort. Und ganz ähnlich bei den Hugenotten und bei den Waldensern in den Bergtälern der Alpen. Menschen verändern ihr Leben total. Leben es für Gott. Sie fühlen sich durch dieses Wort gerufen von Gott und gehen mit ihm den festen Weg im Glauben. Das Wort Gottes kann man nicht umdeuten. Doch man kann es umdeuten, man kann es verdrehen, aber es bleibt nicht. Und wenn in unseren Tagen so viele auch in der Christenheit immer wieder sagen, man kann die Bibel nicht mehr wörtlich verstehen, ach, warten Sie 20, 30 Jahre, dann ist doch diese Theologenmeinung längst von der Vergänglichkeit der Zeit vom Tisch gewischt. Die Namen nennt keiner mehr, das ist alt und vergangen. Und durch die Jahrtausende hindurch wird das Wort der Bibel bleiben. Und Gott redet, es ist Gottes Wort. Das Wort Gottes ist scharf, so heißt es hier, ist schärfer als jedes Schwert, weil es durchdringt. Das Wort Gottes beweist sich, wo denn? Nicht am kühnen Verstand der Menschen, nicht an der Intelligenz, wo wir immer wieder meinen, dem Wort Gottes überlegen zu sein, sondern das Wort Gottes überführt uns, sagt hier der Hebräerbrief, dort wo es scheidet, Seele und Geist. Also im tiefsten Innersten meines Herzens. Der Paulus hat ein anderes Wort dafür gebraucht. Das Wort Gottes trifft mich immer im Gewissen. Das ist ja etwas, was wir gerne vergessen. Dass eine Predigt, eine Bibelauslegung ins Gewissen zielt und mich dort trifft, mich dort aufstöbert, mir Unruhe macht. Und das Bibellesen ist wirklich unangenehm. Ich verstehe, dass Bibellesen keine Freude macht. Wenn wir die Bibel aufschlagen, das Wort der Bibel zur Hand nehmen, dann fallen uns plötzlich Dinge ein, die wir längst verdrängt haben, die vergessen waren. Und ganz tief in uns kommt eine Unruhe. Wir können noch so sehr versuchen, das Wort der Bibel an uns vorüberziehen zu lassen. Merkwürdig ist doch, dass das Wort der Bibel auch immer wieder geredet hat. Gegen die Lehrmeinung der Theologie. Wie war das in den großen Erweckungsbewegungen hier in Württemberg? Da ging es plötzlich nicht von den Kanzeln aus, sondern in Tübingen, in den Weinberghäuschen. Da sind die Gorgen, die Weingärtner zusammengesessen und wollten plötzlich Bibel lesen. Leute, die nie in eine Kirche gingen, sie waren getroffen von diesem Bibelwort. Und in Westfalen und im Rheinland war es so, wie die ersten Bibelstunden entstanden sind. Da haben die Pfarrer noch die Polizei geholt und dachten, da kommt irgendeine Sektiererei. Da saßen Leute in den Privatwohnungen zusammen, wollten bloß das Bibelwort einmal selber lesen, so wie es ihr Gewissen traf. Und ich bin überzeugt, wenn Sie das Wort Gottes so lesen, dass es Ihr Gewissen trifft, sind Sie immer im richtigen Verständnis da. Wo Sie wissen, jetzt redet Gott mit mir, machen Sie doch bitte keinen Schwatzclub aus Ihren Bibelkreisen. So ein Diskutierclub, wo man alles Mögliche und Unmögliche reden kann. Nein, wir wollen miteinander austauschen, wo uns Gottes Wort trifft und beunruhigt. Und was entdecken wir dann da? Den großen Herrschaftsanspruch Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott. Und dann merkt man, ich habe gesündigt. Es kann manchmal heute so aussehen, wie wenn das gar nicht mehr der Mode der Zeit entsprechend wäre, dass wir über unsere Verfehlungen, über unsere Sünde reden. Viel lieber redet man ja heute über die Sünden unserer Zeit und über die Sünden der Umwelt und der Verführung der Umwelt. Das Wort Gottes ist unbestechlich. Das behaftet uns immer wieder dort, im tiefsten Innersten, dort, wo meine Not doch ist, das, was mir letztlich den Unfrieden schafft, wo ich nicht mehr klarkomme, wo ich Gott davongelaufen bin. Und darum ist das solch ein befreiendes, glücklich machendes Wort, das Wort Gottes.
weil es allen meinen Schaden heilt. Es stimmt nicht, dass ich zuerst meine ganze Umweltprobleme lösen muss und dass ich zuerst alle Weltprobleme lösen muss, sondern das Erste, was Not tut, ist, dass ich wieder mit Gott im Frieden lebe. Und darum muss das Wort mein Gewissen erschüttern. Ich muss Schuld vergeben haben und wissen, dass Gott mir das dort in der Tiefe meines Herzens zuspricht, wo Seele und Geist geschieden wird. Gott weiß genau, wo das bei mir liegt, wo die Verwundungen sind und die Traurigkeit und die Schwermut und wo die Enttäuschung liegt und die Bitterkeit. Und ich darf mich durch und durch erneuern lassen durch sein Wort. Das Wort ist scharf wie das Operationsskalpell eines Arztes, eines Chirurgen und deckt das auf, wo die Not heute liegt. Und das ist nicht wahr, dass das bloß ein Problem der Reformationszeit war. So war es zur Zeit Jesu, wo so viele Theologen sagten, das, was Jesus predigt, das ist doch nicht für uns. Und das war das Wort, komm heim zum Vater. Und ich darf es Ihnen heute ganz schlicht sagen, heute ruft Sie der ewige Gott heim. Hören Sie die Stimme des ewigen Gottes, der Sie sucht, der Sie liebt und der in Ihrem Leben den ganzen Schaden heilen will, was tief in Ihnen steckt, in den Tiefen Ihrer Seele, Ihres Gemütes, Ihres Geistes. Er will Ihnen Frieden schenken und will Ihnen das zusprechen, vergeben und vergessen durch das Blut Jesu. Jetzt noch einen zweiten Gedanken. Das Wort Gottes ist nie leer. Wir hatten als das Erste ausgelegt, das ist scharf. Das dringt durch. Darum meine ich, man kann es nicht umbiegen und nicht verdrehen. Das Wort Gottes wird immer wieder sich durchsetzen. Wird immer wieder reden, auch wenn wir noch so sehr versuchen, die Spitze umzubiegen. Man kann das nicht umbiegen. Man kann es nicht umbiegen, so sehr man es auch zu verfälschen versucht. Aber es ist auch nie leer. Nie leer. Ja, das wird mir jetzt besonders schwer. Es geht doch Ihnen auch so, man sitzt in einer Predigt im Gottesdienst, die Gedanken schwirren irgendwo durch den Kopf, man ist nicht richtig da. Und man denkt, was hat er auch heute wieder gesagt? Sicher, er hat ein paar Punkte versucht, mir einzuhämmern, aber es ging mir irgendwo nicht unter die Haut. Es war leer. Es war leer. Aber es ist wirklich nicht so. Auch wenn es manchmal so scheint, dann liegt das an uns. Wenn uns das Wort Gottes nichts zu sagen hat, wir schlagen es morgens in unserer stillen Zeit auf und hoffentlich haben Sie 15 Minuten, bevor Sie sich ins Gewühl Ihrer Tagesarbeit stürzen. Und wenn Ihnen das Wort Gottes nichts sagt, dann gehen Sie auf die Knie und schreien Sie zu Gott, Herr, nimm jetzt in mir alles weg, was ein Panzer ist, der mich abhält, dein Wort zu vernehmen. Denn das Wort Gottes ist nie leer, nie nichtssagend, nie Geschwätz. Die Zeitung, die Tagesschau, die uns so interessant vorkommt, ist ja letztlich fade. 4 Jahre später will man es nimmer angucken. Die Ereignisse sind dann überholt, die sind vergangen. Das Bibelwort ist nie unwirksam, sondern ist sehr gefüllt, ist kräftig, heißt es. Ist kräftig und ist wirksam. Der Hebräerbrief sagt, ist lebendig. Was meint er denn mit einem lebendigen Wort? Eigentlich steht da das, was wir übersetzen, ein lebensschaffendes Wort. Das hat eine Dynamik und setzt etwas in Bewegung und schafft das, dass das so wird. Wenn Sie das Wort Gottes hören, dann wird in Ihrem Leben etwas verändert. Nicht, weil Sie es mit Ihren Gedanken machen, sondern weil das Wort Gottes, so hat Jesus verglichen, wie ein Samenkorn ist. Klein, unscheinbar, aber das wächst plötzlich. Und dann sprach Jesus von dem Senfkorn, wo das ein richtiger Busch wird. Wenn man das Wort richtig auf dem Boden seines Herzens aufgehen lässt, dann ist das Wort Gottes ungeheuer wirksam. Auch wenn wir das gar nicht ahnen. Pflanze das Wort Gottes tief in dein Leben ein und es wird wirksam werden, es wird etwas schaffen und bewirken. Das meint ja auch dieses Wort im Psalm 36. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Leben ist doch nicht das, was wir von unserer Geburt bis zum Grabe leben, diese kurze Zeitspanne, sondern das Leben muss man erst aufnehmen. Das gibt Gott heute in unser irdisches Leben hinein. Und wo das beginnt, hört das auch mit dem Sterben nicht auf, sondern das ist eine ganz neue Tiefe. Sie müssen dieses Neue, was die Bibel ewiges Leben nennt, aufnehmen und in sich wachsen lassen, dass Gott überhaupt anfängt, in unserem kreatürlichen Leben dieses neue Leben zu schenken und zu schaffen. Und es ist wie eine Quelle. Je mehr Sie in diesem Wort Gottes lesen, umso mehr wächst in Ihnen dieses neue Leben aus Gott heraus. Und Sie werden immer wirksamer und immer stärker. Heute beschäftigt das die Christen immer wieder, wie man die Segensgaben Gottes vermitteln kann. Wie kann man das denn einem anderen Menschen zusprechen, dass die Kraft Gottes in ihm wohnt? Es wird dann auch immer wieder neu entdeckt, dass die Handauflegung doch eine wichtige Rolle ist. Sollten wir nicht jetzt jedem im Gottesdienst einfach nach rechts und links die Hand auflegen, sagen im Namen Gottes, ich segne dich, damit die Kraft Gottes in ihm wohnt? Wir können auch andere Methoden uns überlegen, wie wir die Kraft Gottes vermitteln. Aber wir müssen mal achten, dass in der Bibel drin steht, die Art und Weise, wie Gott seine ganze Kraft, seine Fülle, seinen Geist auch übermittelt, das tut er durch sein Wort. Der Geist Gottes und die Gabe des Geistes ist immer gekoppelt in der Bibel. Und jetzt muss ich mit Ihnen eine Bibelarbeit machen. An das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist energiegeladen. Wo das Wort Gottes hinkommt, fällt der Geist Gottes auf die Menschen. Und ohne das Wort Gottes ist es nie der Geist Gottes, der Heilige Geist. Immer nur der Geist Gottes, gekoppelt mit dem Wort. In der Kirchengeschichte kann man genau beobachten, wo Bewegungen das nicht mehr sorgfältig beachtet haben und nicht dabei geblieben sind, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, nur dort ist, wo das Wort Gottes richtig gepredigt wird, sind sie im Nu den Modeströmungen der Zeit anheimgefallen und in schreckliche Verirrungen gekommen. Gott gibt uns seinen Geist, seine Kraft, da wo wir das Wort hören. Je mehr das Wort Gottes in uns Raum gewinnt, kann das neue Leben Platz greifen. Da wächst Liebe und Güte und Freude, Sanftmut und Keuschheit. Ich muss unters Wort gehen mit meinen Problemen. Ich muss dem Wort Gottes mehr Raum geben, damit der Geist Gottes mich völlig verändern und umgestalten kann. Das ist wahr. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Sie haben ja die Bibeln dabei, Sie dürfen es aufschlagen, Vers 23, da ist, ihr seid wiedergeboren, neugeboren, nicht aus einem vergänglichen Samen, sondern aus dem Wort Gottes. Das schafft das neue Leben in uns. Darum halten wir daran fest, dass die Bibel inspiriertes Gotteswort ist, dass der Hauch Gottes, der Lebensatem Gottes durch dieses Wort kommt. Denn darin gibt uns Gott seinen Geist. Je mehr wir Hörer werden, können wir Täter seines Wortes sein. Es ist nie ein unwirksames, leeres, unnützes Geschwätz, sein Wort. Es liegt höchstens am nicht vorbereiteten Boden, der nicht fruchtbar ist. Unser Herz, das dem Samenkorn kein Keimen ermöglicht. Nein, dieses Wort ist wirksam, kräftig, lebendig und schafft etwas. Noch das Letzte. Es ist nicht wirkungslos. Ich wollte also über diese drei Worte heute nur reden. Es ist scharf. Das Wort Gottes führt uns auch vor den heiligen Richter. Das Wort Gottes ist lebendig, schafft Leben und das Wort Gottes ist kräftig. An was sieht man denn die Kraft des Wortes Gottes? An was sieht man denn die Kraft Gottes? Das spielt heute auch in manchen Gruppen eine große Rolle. Power Evangelism, Kraftevangelisation. Wie sieht man denn die Power, die Kraft, die im Wort Gottes steckt? Merkwürdigerweise ja nicht am Pathos von uns Rednern und nicht an der Dramatik, die wir unterlegen. Das liegt auch nicht an der Aufmachung des Wortes Gottes. Sie haben das gemerkt, das kann oft so sein in einem Krankenzimmer. Sie haben gar keinen Mut mehr, Sie sind verzweifelt und traurig. Und dann kommt eine liebe Krankenschwester herein und sagt Ihnen nur ein Wort aus dem 23. Psalm. Und plötzlich sind Sie gekräftigt. Jemand schickt Ihnen eine Spruchpostkarte. Sie schlagen in ihrer Bibel auf, sie lesen das Losungsbüchlein und auf einmal merken sie, das hat unheimliche Kraft. Das, was kein Seelenarzt kann, dass er die schweren Gedanken, die dunklen, schweren Schwermutsgedanken verdrängt, das kann das Wort Gottes, ist so kräftig. Jesus hat das Wort Gottes auch benutzt, als der Teufel mit ganz trickreichen Versuchungen in ihn drang und Jesus ganz schwach war durch das Fasten. Da hätte kein Mensch Widerstand leisten können, Jesus auch nicht, wenn er nicht das Wort gehabt hätte. Das Wort ist kräftig gegen alle Versuchungen des Teufels, gegen alle Verführung. Bleiben Sie am Wort. Ist das nicht ein Spleen von irgendwelchen Fundamentalisten? Sondern das ist doch die einzige Möglichkeit, das Wort Gottes zu begreifen, und anders kann ich kein Christ sein. Als dass ich die Kraft des Wortes Gottes ausschöpfe, die Kraft, die sich wehrt, auch gegen alle dunklen Mächte der Hölle. In den Sterbestunden, wenn wir Sterbende begleiten, ist das doch wichtig, dass wir ihnen Gottes Worte sagen, weil das stärker ist als die ganzen Schrecken des Todes, der doch mein Leben zerbricht. Das Wort Gottes ist kräftig, ist kräftiger als mein Ich. Es kann mich auch überwinden, auch meinen Kleinglauben, auch meinen Zweifel in mir, auch mein hartes Herz kann das überwinden. Das Wort Gottes ist kräftig. Gerade im Hebräerbrief fängt das so an, im ersten Kapitel, dass die ganze Welt Gott nur durch sein Wort geschaffen hat. Und Gott alle Dinge, die uns heute so fest und unvergänglich scheinen, nur deshalb bestehen, weil sie getragen sind durch das Wort Gottes. Gott trägt alle Dinge durch sein ewiges Wort. Ich darf erleben, wie dieses Wort in meinem Leben das löst, was ich selber in eigener Kraft nie schaffen kann. Es macht mein Leben neu, schenkt mir Freude und Gewissheit. Dieses Wort Gottes hat ja auch einen Inhalt, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen. Es ist ja nicht bloß ein Wort zu diesem und jenem. Das Wort Gottes, das immer wieder seine Liebe bezeugt, das immer wieder hinweist auf Jesus, der sein Leben für mich opfert. Und dieses Wort, das dann mir den Blick freigibt, sodass ich ganz fröhlich wissen kann, ich bin geborgen bei ihm, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Dann lesen Sie es mal im Neuen Testament, da sind Menschen zu Jesus gekommen. Eine Frau, deren Leben verwüstet war, ihre Gefühle zertrampelt, sie war entehrt, missbraucht. Sie hatte gar kein Empfinden mehr als Frau. Und was hat Jesus mit der Frau gemacht? Nur gesagt, gehe hin im Frieden. Gehe hin im Frieden. Und ihr Leben war total verändert. Das kann das Wort. Ich will dieses Wort immer mehr studieren und lernen und an diesem Wort bleiben. Und dieses Wort, das hat uns Gott gegeben. Wie gut, dass wir einen Grund haben für unseren Glauben, dass wir an diesem Wort entlang glauben und vertrauen können und gewiss werden und fröhlich unseren Weg gehen. Amen. Nun singen wir vom Lied, das uns Garve gegeben hat, 438. Das sind so schöne Verse von der Wirkung des Wortes Gottes. Wir singen von diesem Lied 438, die Verse 2 und dann 4 bis 6.
Wir wollen beten. Herr, vergib uns, wo wir unsere Gedanken, auch unsere Meinungen höher gehalten haben als dein Wort, wo wir meinten, wir könnten dein Wort zurechtdrehen. Und wir danken dir, dass du immer wieder durchbrichst, auch durch alle Hinderungsgründe von uns, durch alle Gleichgültigkeit, erwecke uns und nimm auch jetzt alles weg, wo wir dein Wort von uns fernhalten. Vergib uns diese Schuld, wo wir dein Wort nicht so hören, wie ein Jüngeres hören soll. Und vielen Dank, dass du uns jetzt auch den Frieden geben kannst, der uns so oft fehlt, den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Sei auch jetzt bei unseren Kranken und sprich zu ihnen dein befreiendes Wort, bei den Schwermütigen, bei den Verzweifelten und Suchenden. Du kannst ihnen den Weg zum Glauben öffnen. Rede auch zu den jungen Leuten, besonders zu den Konfirmanden, dass das für sie nicht nur eine Sitte ist, eine Tradition, sondern dass sie dich, den Herrn, erkennen und die Freude, wie das ist, wenn sie ihr Leben in deine Hand legen. Herr, lass dein Wort doch durch diese Welt noch einmal laufen. Wir danken dir für die Möglichkeiten, die wir haben in der Freiheit, die du uns schenkst. Gib doch in unserem Volk auch nicht nur, dass die Menschen die Bibel in die Hand nehmen, sondern dass sie dein Wort darin verstehen und erkennen. Gib du einen Aufbruch, eine Erweckung durch dein Wort. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal Platz. Ich freue mich, dass Hanna Rose Bauer hier ist. 3 Jahre, kommen Sie vor, Frau Bauer. Sie war früher einmal hier Konfirmandin und war jetzt 3 Jahre im äußersten Osten des Tschad, in Abesche, 600 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Ich war nie dort, in der Wüste gelegen. Ich bin furchtbar erschrocken, da in Tschad herrscht ja immer wieder Revolution, Bürgerkrieg. Sie hat dann geschrieben, sie möchte mit ihrer Freundin 3 Monate lang durch Sudan und durch Ägypten trampen. Und jetzt ist sie unterwegs gewesen auf LKWs. Und wie ging das? Gut angekommen, ich bin beruhigt.
Ja, sehr gut angekommen. Wir haben ganz am Anfang der Reise auch dann viel gelesen vom Volk Israel, das so durch die Wüste zieht und dann die Wolke des Herrn, die immer im richtigen Moment aufstand und den Weg zeigte. Und später dachten wir, also uns ging es genauso. Wir haben also jeden Morgen dann gebetet, Herr, zeige uns, wen sollen wir ansprechen, wo sollen wir hingehen. Und er hat uns also wunderbar bewahrt und viel Schönes, Interessantes erleben lassen.
Und nicht ausgeraubt, nicht überfallen?
Nein, gar nichts.
Unterm Schutz Gottes reist sich's gut. Jetzt vom Dienst noch hätten wir was gehört. Wie war denn das in Abesche?
Ja, es hat mir ziemlich Probleme gemacht, wegzugehen. Also, dass die ersten Monate schwierig sind, wenn man in so eine Aufgabe kommt, das war ja eigentlich klar. In eine andere Kultur, in eine Arbeit, die man noch nicht kennt. Aber dass der letzte Monat dann auch so schwierig wird, hätte ich nicht gedacht. Und
die wissen gar nicht, was ich mache.
Ja, ich war also in einem Missionswaisenhaus für Kleinkinder, die ihre Mutter bei der Geburt verloren haben. Wir haben also die Kinder behalten 2 bis 3 Jahre, bis sie einigermaßen stabil waren, gesundheitlich, und haben sie dann in ihre Familien zurückgebracht, in Kontakt mit den Vätern und den anderen Familienangehörigen. Und die Kinder sind uns natürlich auch sehr ans Herz gewachsen. Und viele haben uns zurückgelassen, aber in guten Händen. Sind wir sehr dankbar, dass dann noch rechtzeitig Leute gefunden wurden, die die Arbeit weitermachen. Und auch eine tschadische Mitarbeiterin, die die Kinder wirklich lieb hat und auch in unserem Sinne irgendwie weiter betreut. Dann fiel es natürlich auch sehr schwer, die Mitarbeiter dort zu lassen, die Einheimischen und auch die aus Europa und so. Bloß die Europäischen kann man wieder treffen. Europa ist jetzt klein und nahe. Aber dann zu wissen, viele von denen werde ich wahrscheinlich nie wiedersehen, das war schon recht schwer, zumal es dann alles Moslems waren. Und da musste ich auch heute Morgen dran denken, also das Wort Gottes ist wirklich gefährlich und das wissen viele von denen auch. Deshalb können sie eben das Wort Gottes gar nicht so richtig an sie ranlassen, weil sie wissen, wenn wir das akzeptieren, wenn wir das glauben, dass Jesus unser Erlöser ist, dann haben wir keine Chance mehr, im Frieden da weiterzuleben, wo wir sind. Und da war es uns dann auch ein Anliegen, wie machen wir das am Schluss, wenn wir uns verabschieden, offiziell von unseren Mitarbeitern, insgesamt sind es über 80 in verschiedenen Bereichen, können wir ihnen vielleicht doch noch irgendwas mitgeben, einfach was uns wichtig war vom Wort Gottes her. Und da fiel es dann in die Weihnachtszeit. Da hatten wir dann einen Grund zu sagen, für uns ist das das wichtigste Fest im ganzen Jahr. Und wir wollen also euch nicht nur so auf Wiedersehen sagen, sondern wir wollen euch sagen, was uns auch an dem Fest wichtig ist. Und so konnten wir dann auch von Jesus reden. Und wir hoffen und beten, dass dann eben nicht nur wir als Personen im Blick bleiben bei den Leuten, sondern wirklich Jesus. Und da möchte ich auch Sie bitten, mit dran zu denken, für die Mitarbeiter, die jetzt noch da sind und auch Zeugnis geben wollen durch ihr Leben, durch die Worte, für ihr Arabisch lernen, denn ohne das ist auch sehr schwierig. Und dann auch für die Leute, die dort mit uns arbeiten und dass wir eben nicht nur Stein des Anstoßes sind, weil oft gibt's Auseinandersetzungen, oft gibt's Reibungen und oft geht auch die Geduld aus, sondern dass da was vom Licht Gottes bleibt.
Wie warm ist es jetzt dort im Februar?
Kalt. Also als wir gingen, hat es morgens manchmal unter 10 Grad.
Aber sonst, wenn es schön warm wird?
Dann wird es, also im Februar wird es langsam heiß. Da wird es 30, 35.
Wunderbar. Und war es manchmal auch gefährlich? Und haben Sie manchmal auch Angst gehabt?
Also dieses Jahr im Januar waren ja Auseinandersetzungen, aber diesmal auf der anderen Seite vom Land. Da waren wir also froh. Das hat dann auch sich, glaube ich, gelegt. Wir haben unterwegs gar nichts mehr davon gehört. Wir haben gefragt, was wisst ihr vom Tschad? Was wisst ihr vom Tschad? Und im Sudan, Tschad? Wo ist denn der Tschad? Liegt direkt daneben, aber keiner weiß es. Ja. Ich soll auch viele Grüße sagen von der sudanesischen Kirche, den evangelischen Christen dort. Wir hatten Gelegenheit, 2-3 Mal an Gottesdiensten teilzunehmen. Missionsarbeit ist ja im Sudan verboten. Und so sind die Kirchen ganz auf sich gestellt, haben auch Pfarrerausbildung und alles. Und die sind also sehr aktiv. Und wir waren sehr bewegt, als wir in Khartoum dann mal in dem Gottesdienst von Nuba-Christen waren, die auch arabischsprachig sind. Die wurden alle aus ihren Gebieten vertrieben, nach Khartoum gejagt und leben dort zum Teil in Slums, unter ganz schlimmen Bedingungen und treffen sich aber zum Gottesdienst. Und sie sagten, sagt den Christen in Deutschland, sie sollen für uns beten.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie diesen Dienst gemacht haben. Vielen Dank. Und für uns auch immer wichtig. Und nachher kann man ja auch noch die Hanna-Rose Bauer ansprechen. Am nächsten Sonntag, das lesen Sie auf dem Notizenzettel, wird unser neuer Pfarrvikar Markus Bender den Gottesdienst halten. Wir sind ja auf dem Michelsberg bei dieser Freizeit. Deshalb wird auch am Dienstag in 8 Tagen, am Fastnachtsdienstag, kein Bibeltraining sein, weil wir auf dem Michelsberg sind. Aber diesen Dienstag ist noch Bibeltraining. Haben Sie richtig gehört? Diesen Dienstag ist noch. Unser Opfer, das sollten wir einmal für die Großveranstaltung geben, die vor uns liegt, an Fronleichnam, ist der große Gemeindetag unter dem Wort auf dem Killesberg in Stuttgart. Das ist immer wieder eine große Sache, wenn Zehntausende von Menschen zusammenkommen, man auch merkt, wir sind eine große Schar, das Thema Gottes Wort ist Wahrheit. Und auf dem Killesberg ist das so schön, dass man dort viele Arbeitsgruppen machen kann. Was bedeutet das im Blick für die Kranken oder wie ist das jetzt, wenn einer zweifelt und so weiter. Das sind viele spezielle Gruppen und Veranstaltungen, wo man wieder reich beschenkt nach Hause geht. Der Gemeindetag wird ja immer von vielen Ehrenamtlichen vorbereitet, aber für die Kosten, die wir haben auf dem Killesberg, das ist immer so schön, dass wir auch weit einladen dürfen nach außen und dann an diesem Tag keinen Eintritt erheben, sondern dass man dann mit dem Programm freien Zugang hat und darum auch viele Außenstehende herzlich eingeladen sind, Zweifler und Suchende. Darum wollen wir heute unser Opfer geben und vielen Dank für Ihr Mittragen. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.